Vielen Dank, lieber Stefan. Ja, mein Herz ist voll. Und zwar so voll. Ja? Da geht ja der Mund über. Also ich werde euch wahrscheinlich jetzt mindestens 45 Minuten, wenn ich so länger bei der Stange halten beim Wort Gottes. Es ist viel Herzblut in dieser Predigt auch wieder drin. Es ist eine Fortsetzung der letzten Predigt. Er hat alles wohl gemacht. Es geht auch wieder um Willkommenskultur von behinderten Menschen in der Gemeinde, von Menschen, die durch Erkranken oder sonst irgendwas entstellt sind oder beeinträchtigt sind und so weiter. Das ganze große Thema eben. Aber zunächst. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist Gebärdensprache. Ihr kennt das vom letzten Mal, ja? Guten Morgen, liebe Gemeinde und natürlich auch alle vom Livestream genauso. Herzlich willkommen. Ja, ich fange mal im Alten Testament an mit einer Schriftlesung aus Jesaja 35, 5 und 6. Da lesen wir: Dann werden die Augen der Blinden aufgehen und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, ein toller Vergleich, ja. Und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das ist eine wunderbare Verheißung, eine Prophetie auf die neue Heilszeit mit Jesus, ja. Und jetzt gehen wir gleich ins Neue Testament, Markus 7, 33 und 34. Das kennt ihr noch vom letzten Mal. Da steht, und er nahm ihn aus der Menge, also das ist dieser taubstumme Mann, er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel, seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und so heißt auch mein Thema heute, er hat alles wohl gemacht, Hephata. Wir werden heute Morgen hören von physischer Blindheit, aber auch von geistlicher Blindheit. Und was da vor allem auch was da der Unterschied ist. Lesen wir noch, und jetzt komme ich auch zu dem, was ich am Ende noch zu euch sagen möchte, über die geistliche Blindheit. Lesen wir noch Johannes 16, Vers 8. Da sagt Jesus über die Verheißung des Heiligen Geistes nach seinem Weggang. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, ja, über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Lieben, da komme ich zum Schluss darauf. Es geht jetzt um andere Blindheit, es geht auch um die Behinderung der Blindheit. Und es geht mir vor allen Dingen auch heute Morgen wieder um jesusorientierte Willkommenskultur von diesen Menschen in der Gemeinde, im Gottesdienst und natürlich auch im Reich Gottes. Ihr Lieben, Jesus Christus, kleine Wiederholung vom letzten Mal, hat alle damaligen Stigmas, ihr wisst, was Stigmas sind, ja? Stigmas im Umgang mit gebrechlichen, behinderten, entstellten Menschen so wunderbar aufgelöst. Wisst ihr, er hat ja die Ausgestoßenen, die Ausgegrenzten der Gesellschaft, das war damals so, angenommen. Er hat die Unberührbaren berührt. Er hat mit diesen Isolierten die innigste Gemeinschaft gehabt. Ihr Lieben, die Ausgegrenzten, versteht ihr, die hat er aus der Mitte der Gesellschaft herausgestellt, ist ihrer Not begegnet, hat sie geheilt, hat die Not beendet. Und in Markus Kapitel 7, da steht da auch so schön, ja, er hat alles wohl gemacht, das ist ja das Thema. Die Tauben macht er hörend, die Sprachlosen macht er redend und die Blinden sehend. Das ist meine Hinzufügung. Ich will nicht die Bibel jetzt verlängern, ja, steht mir nicht zu. Aber ich möchte euch zeigen, das ist eine logische Konsequenz aus dem, was nachher noch kommt. Nämlich in Markus 8, Vers 22 bis 26, und da schlage ich mal meine Bibel auf. Markus 8, Vers 22 bis 26. Die Heilung eines Blinden. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel aus seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume. Er hat einen Vergleich, das zeigt mir, ihr wisst ja, ich habe 40 Jahre Erfahrung, das zeigt mir, das habe ich auch das letzte Mal gesagt, Behinderungen können auch entstehen durch Schädigung, durch Unfälle. Dieser Mann musste irgendwann in seiner Kindheit einen Unfall gehabt haben und sein Augenlicht ging verloren, weil er konnte Vergleiche ziehen mit Bäumen. Jetzt geht's weiter. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Halleluja. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Ja, sehr interessante Sache. Deshalb habe ich ja hinzugefügt, und die Blinden macht er sehend. Ihr Lieben, ist euch etwas aufgefallen? Bei der Heilung dieses Blinden da in Bethsaida, im Kapitel 8, Markus-Evangelium, da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten und Parallelen zu der Heilung dieses Taubstummen, wo ich das letzte Mal drüber gesprochen habe. Die Gemeinsamkeiten sind 6 Stück. Erstens, beide, und das ist ganz wichtig, die wurden vermutlich, das steht ja auch so drin, von irgendwelchen Bekannten, von Freunden oder Verwandten, von barmherzigen Menschen zu Jesus gebracht, damit er sich ihrer Not annehme und sie heilte. Stimmt's? Seht ihr, und das kann ich wunderbar auch auf unsere Zeit übertragen in einem anderen Sinne. Es sind sicher ganz viele liebe Brüder und Schwestern hier, auch im Livestream, ja, die von ihren barmherzigen, bekannten Freunden und Verwandten zu Jesus Christus gebracht wurden, indem sie von ihm erzählt haben, indem sie sie eingeladen haben, Hauskreise, Zellgruppen, ja, Gottesdienst, irgendwelche Großveranstaltungen, Evangelisationen. Ich bin einer davon. Ich bin der Nutznießer von Menschen, die gesagt haben, der braucht Jesus. Ja. Ohne Jesus ist dein Leben verloren. Wir laden ihn in den Hauskreis ein. Ich bin eingeladen worden in den Hauskreis. Und wisst ihr, ich war so ein Kirchenchrist. Dachte, alles ist okay. Nein, nichts war okay. Christ und sonst nichts. Versteht ihr? Und da habe ich erfahren, du musst wiedergeboren werden aus Wassergeist. Du musst dein Leben ganz bewusst Jesus geben. Du musst Buße tun, umkehren. Komme ich zum Schluss dazu. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Aber sind wir doch dankbar für Freunde, Bekannte, Verwandte, die dich zu Jesus geführt haben, versteht ihr? Und du bist jetzt auch so einer, der Freunde, Bekannte, Verwandte, die Jesus nicht kennen, zu Jesus bringen kann. Amen. Amen. Um ihre blinden Augen aufzutun. Amen. Weil ohne Jesus bist du blind, geistlich. Bist du total blind. Du weißt gar nicht, um was es geht im Leben. Zweite Ähnlichkeit und Parallele. Jesus stellt diese Randgruppe, diese Behinderten in die Mitte der Gesellschaft. Er nimmt sie sogar zur Seite. Er nimmt sie raus. Ihr habt ja gehört, den Blinden hat er sogar außerhalb des Dorfes gestellt. Weil im Dorf, da waren die mit den Vorurteilen, dass Kranke, dass behinderte Menschen irgendwie eine Strafe ist, Gottes oder verflucht sind oder sowas Blödes. Jesus, ihr Lieben, ist mein Vorbild, absolutes Vorbild, was Integration und Inklusion von behinderten und entstellten Menschen in unserer Gesellschaft angeht. Er hat Pionierarbeit geleistet, sozusagen. Dritte Parallele. Er nimmt diese behinderten Menschen ganz bewusst weg von denen, die Vorurteile haben, die sie am liebsten irgendwo in einer Ecke oder an einem Straßenrand betteln sehen möchten. Vom Pöbel, sag ich mal, so ganz platt. Er nimmt sie raus und nimmt sie zu sich. Viertens, er berührt die Unberührbaren auf ganz, ganz innige, liebevolle Art und Weise. Fünftens, er benutzt ganz, ganz ungewöhnliche Heilungsmethoden. Das hat er sich einig mit mir, ja, mit diesem Finger im Ohr und Speichel und so weiter, ja, auf die Zunge. Das ist wirklich, wirklich ungewöhnlich, ja. Sechstens, er hat ihnen verboten, beiden nach der Heilung Zeugnis zu geben. Nach dieser Wunderheilung. Warum? Er sagt selber, meine Stunde ist noch nicht gekommen, in der sich vor aller Welt, vor allen Augen dieser Welt, er ans Kreuz gehen wird und für die Schuld und die Sünde der Welt stirbt. Versteht ihr? Er wollte nicht, dass schon vorher er zu einem anderen König gemacht wird, zu einem nur Wunderheiler. Versteht ihr bitte richtig? Nur Wunderheiler. Ihr Lieben, für mich ist das größte Wunder da geschehen. Da. Ich könnte heute noch heulen und weinen. Ja. Welch unfassbare Liebe, unverdiente Liebe und Gnade ich empfangen habe. Versteht ihr? Der Taubstumme konnte plötzlich hören und sprechen. Der Blinde konnte nicht sehen, aber jetzt kann er sehen. Beim ersten Taubstummen sprach er Hephatha. Und dieses Hephatha heißt öffne dich. Beim zweiten hat er das zwar nicht gesagt, bei dem Blinden, aber diese Augenöffnung ist genauso ein Hephatha-Erlebnis. Ihr Lieben, Hephatha, Bibelschüler wissen das inzwischen schon längst, nicht? Das ist Aramäisch. Stefan, das haben wir gelernt, ne? Das ist Aramäisch. Jesus hat vermutlich mehr Aramäisch gesprochen, wie Hebräisch oder sowas, ja? Das war damals eine der großen Sprachen dort, ja? Wissen die wenigsten. Es gibt in der Bibel allerdings nur ganz wenige Ausdrücke, die da vorkommen. Zum Beispiel auch Maranatha ist auch ein aramäisches Wort. Also das heißt Wiederkunft. Aramäisch, und es bedeutet nach der Definition einfach öffne dich oder tu dich auf. Lieben, heute Morgen geht es mir wirklich um Blindheit, um die physische, die schon schlimm genug ist, aber geht noch eine schlimmere, nämlich um die geistliche Blindheit. Ich sage euch auch warum. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich sage es euch warum. Ihr Lieben, das Sehen, das gehört zu den fünf wichtigsten Sinnesorganen des Menschen. Stimmt's? Ja, wir können sehen, wir können hören, wir können riechen, schmecken, fühlen. Manche sagen, es gibt noch eine sechste dazu, das ist die Wahrnehmung. Okay, da streiten wir jetzt nicht rum. Ja. Heute geht es, wie gesagt, um Blindheit und um Sehen. Ihr Lieben, Blindheit, das ist eine allerschwerste Beeinträchtigung des Lebens. Könnt ihr mir da zustimmen? Ich war 40 Jahre in der Schule und habe viele blinde Kinder begleitet. Und da hatten wir mal einen ganz super Betriebsausflug gemacht. Und zwar waren wir in Wiesbaden. Und in Wiesbaden, könnt ihr mal hingehen, das ist höchst interessant, da gibt es einen Park, dieser Park heißt Park der Sinne. Ja, da gibt es ganz viele, ganz, ganz tolle Sachen, die sind da aufgebaut, wo alle Sinne des Menschen angesprochen werden. Super, super spitze. Kannst den ganzen Tag verweilen. Unter anderem, jetzt wird es hochinteressant, da gab es ein Gebäude und das Gebäude hat einen tiefen Keller gehabt. Und da wurdest du warst nicht gezwungen, aber du wurdest freiwillig eingeladen, in diesen Keller zu gehen. Und ihr Lieben, dieser Keller war stockdunkel. Versteht ihr? Da war auch kein künstliches Licht, überhaupt nichts. Handy musste alles oben abgegeben werden, alle Lichtquellen weg. Auch keine Uhr, alles was leuchtet, weg, weg. Da war es stockdunkel. Und dann hast du drei Aufgaben bekommen. Da hinzugehen, die Bar zu finden, eine Snackbar, essen und trinken und dann noch bezahlen. Könnt ihr euch das Chaos vorstellen, das da entstanden ist? Da kamen manche raus mit wirren Haaren, bekleckert wie kleine Babys, die zum ersten Mal gegessen haben, mit Blessuren, weil sie die Stufe nicht gefunden haben. Oder drüber gestolpert über Stühle. Und im Portemonnaie herrschte gehen in die Lehre. Wurde natürlich alles nachher beglichen, ja? Aber könnt ihr euch vorstellen? Könnt ihr euch überhaupt vorstellen? Das müsst ihr euch eigentlich mal, versteht ihr? Mach mal eine Zeit lang die Augen zu und tu irgendwelche alltägliche Dinge. Dann weißt du, was Blindheit bedeutet. Welche furchtbaren Auswirkungen es auf das Leben hat. Wir hatten einen Jungen in der Schule. Auch, ich habe ihn auch eine Weile betreut. Er war so 11, 12 Jahre alt. Ein ganz, ganz zarter, ein ganz schüchterner, zurückgezogener Junge. Er war blind. Ja. Er hat sich kaum irgendwie jemandem geöffnet. Durch sein Handicap, durch diese Blindheit, hat er kein Selbstvertrauen gehabt in irgendeine Handlung. Es war schwierig, ihn zu integrieren irgendwie, ihn herauszulocken aus seinem inneren Gefängnis, wo er war. Also er hatte so autistische Züge mit Stereotypien. Ja, ihr wisst, was Autismus ist. Ja, das sind Menschen mit Wahrnehmungsstörungen. Und Stereotypien, das sind Dinge, wo es sind Bewegungen, wo sich Menschen oder Kinder selbst stimulieren, weil sie andere Möglichkeiten nicht haben. Das ging ein paar Jahre so, bis eines Tages der Durchbruch kam für ihn. Er bekam eine Klassenlehrerin, die sehr musikalisch war. Liebt ihr musikalische Klassenlehrer? Ich auch. Auf jeden Fall, sie spielte Querflöte, aber Querflöte vor allen Dingen in einem Orchester und auch Klavier. Und wir hatten einen Musikraum, Klasse, wo auch ein Klavier stand. Und eines Tages hat er dieses Klavier wahrgenommen und hat sich vorangetastet und ans Klavier gesetzt und hat angefangen zu spielen, ganz vorsichtig, die Tasten zu berühren und ging nicht mehr weg. Ging nicht mehr weg. Die Klassenlehrerin, Gott sei Dank, sie hat sofort begriffen, das ist der Zugang. Das ist das Hefata-Erlebnis für ihn. Musik. Er bekam Unterricht von ihr, dann von einem speziell geschulten Klavierlehrer. Ihr Lieben, bei einer Schuleinweihung hat er mit seiner Klassenlehrerin, die Querflöte gespielt hat, begleitend, hat er ein Klavierstück gespielt von allerhöchster Qualität. Schwierig, ja. Aber ein wunderschönes Stück. Und dieser Junge, ihr Lieben, ist darin richtig aufgegangen. Es hat ihn belebt. Er konnte etwas. Er konnte etwas produzieren. Er konnte begeistern. Er hat ein Medium gefunden, die Musik, um sich auszudrücken. Versteht ihr? Der Junge ist richtig gehend aufgelebt. Ich könnte viele solche Wunder erzählen. Für mich waren es große Wunder, ja. Vielleicht jetzt nicht, dass die Augen aufgegangen sind im physischen Sinn, aber für mich sind solche Erlebnisse immer Wunder gewesen. Da sehen wir, ihr Lieben, wie Blindheit sich auswirkt. Aber es gibt auch Methoden, um blinden Kindern ein lebenswertes Dasein und Lebensfreude zu vermitteln. Es gibt auch die Blindenschrift. Es gibt, dank Social Media gibt es auch eine sogenannte neue Unterrichtseinheit, die heißt UK, also unterstützende Kommunikation. Ja, du kannst mit Computern heute so viele wunderbare Dinge machen, auch schlechte, aber es gibt auch gute Dinge, ja? Und die haben wir da voll eingesetzt. Halleluja. Er hat wieder neue Lebensfreude bekommen. Ihr Lieben, wir sehen, auch mit dem größten oder großen Handicap, also hier war es die Blindheit, kann Großes und Wunderbares entstehen. Ihr Lieben, viele Bibelausleger sind sich einig, dass zum Beispiel unser lieber Paulus, zwar nicht blind, aber doch sehbeeinträchtigt oder sehbehindert war. Eine Passage im Galaterbrief könnte diese Vermutung bekräftigen. Ich weiß, da gibt es viele Ansichten darüber, ja. Ich möchte auch daher gar nicht rumstreiten, ja. Es ist einfach für mich schlüssig, weil es auch im Text so irgendwie ein bisschen rüberkommt. Galater 4, 13 bis 15 lesen wir mal. Ihr wisst doch, schreibt Paulus, diesen Galatern, dass ich euch in Schwachheit des Leibes, also Leibes ist klar, nicht? Also er hatte Schwachheit in seinem Leben, hat ein Gebrechen. Er war irgendwie behindert oder beeinträchtigt. Das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, das heißt, sie haben das zuerst gar nicht richtig einordnen können, nicht? Ein großer Missionar und leibliche Schwachheit passte wohl nicht in ihr Gottesbild, habt ihr mich nicht verachtet? Und jetzt kommt's. Oder von mir ausgespuckt. Seht ihr, wie die Gesellschaft damals über körperlich Beeinträchtigte gedacht hat und wie sie gehandelt haben. Die haben sogar vor den Behinderten ausgespuckt. Sondern, und jetzt kommt das Allerschönste für mich, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Es kommt noch besser. Ja, wie Jesus Christus selbst. Dann geht es noch weiter. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Ja, die haben ja, die haben sich der Irrlehre hingegeben. Denn ich bezeuge euch, ihr hattet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Für mich, also es ist meine persönliche Meinung, muss nicht die ganze große Theologie sein, hat er wohl doch Augen, Sehbehinderung gehabt. Ja. Ist einfach so. Ja. Kannst anders drüber denken, kein Problem. Ihr Lieben, vielleicht ist dieses Augenleiden, auch der ominöse Pfahl oder Stachel im Fleisch, von dem Paulus später im 2. Korintherbrief berichtet, auch da möchte ich keine neuen Deutungen dazu geben, da gibt es inzwischen so viele. Für mich ist es schlüssig, dass auch seine Sehbehinderung dazugehört hat. Ihr Lieben, sei es was es sei, es war ein körperliches Gebrechen, weil wenn er dort steht im Fleisch, dann war das in seinem Leib. Und das führte zu einer Beeinträchtigung bei ihm in seinem Leben. Und diese Behinderung führte ihn eben auch an Grenzen. Aber im Reich Gottes begrenzt sowas nicht, versteht ihr? Du darfst im Reich Gottes schwach sein, behindert sein, beeinträchtigt sein, komisch aussehen. Das ist kein Problem für Gott. Er kann dich trotzdem gebrauchen. Vielleicht sogar noch mehr. Zwei Schlussfolgerungen daraus. Merksätze. Als Bibelschullehrer liebe ich Merksätze. Ja? Erstens, auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen können in ihrer Schwachheit Großes im Reich Gottes bewirken. Zweitens, die Willkommenskultur der Galater für einen Diener Gottes mit körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung ist absolut vorbildlich. Ja? Zwei wunderbare Metapher fallen hier, also bildliche Vergleiche. Wie ein Engel haben sie ihn aufgenommen. Wie Jesus Christus selbst sogar haben sie ihn aufgenommen. Wow, ihr Lieben. Wow, das ist höchste und vollendeste Form einer liebenvollen Inklusion, Integration eines körperlich beeinträchtigten Menschen in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ja, und Zuschauer und Hörer von nah und fern, ich habe 40 Jahre lang mit Engeln gearbeitet. Ich habe 40 Jahre lang mit Engeln gearbeitet. Wir haben in der Schule, bin ja nicht mehr dort, drei Klassensysteme oder Arten. Die erste waren die E-Klassen, das heißt Sonderschulen, die nach dem Sonderschullehrplan unterrichtet wurden. Die zweite Klasse war die sogenannte G-Klasse, das sind also noch schwächere Kinder von der Auffassungsgabe her, also von Lernbereitschaft her. Da liegt der Schwerpunkt nicht auf Einmaleins, ja, sondern auf das Erlernen von lebenspraktischen Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig. Versteht ihr, dass gerade so Kinder ja, auch lernen, zum Beispiel im Straßenverkehr sich zurechtzufinden. Dass sie lernen, wie man sich anzieht und wäscht. Dass sie lernen, wie man sich versorgt und kocht. Ja, ganz wichtige Dinge. Dann haben wir noch eine dritte Klasse, ja. Und Klassenart. Und das war die sogenannte S-Klasse. Jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort. Das waren Klassen, wo die Kinder wo schwerst mehrfach behinderte Kinder unterrichtet wurden. Von Anfang an, ihr Lieben, war ich in diesen S-Gruppen tätig. Von Anfang an, 40 Jahre lang, bis zum Schluss. Ich war über 10, ich glaube sogar 15 Jahre Klassenlehrer und Leiter von schwerst mehrfach behinderten Kindern. Ich möchte euch nun ein Stück mit hineinnehmen heute Morgen in eine ganz besondere Erfahrungswelt, vielleicht auch fremde Welt. mit ganz besonderen Kindern und ganz besonderen Herausforderungen. Wie gesagt, heute Morgen ist so richtig mein Herzblut da drin. Ganz kurz, was sind denn schwerst mehrfach behinderte Kinder? Die Kurzform lautet so, also ist die öffentliche Form, Definition. Es sind Kinder, die in allen Lebensvollzügen 100% auf Hilfe, Unterstützung und Pflege angewiesen sind. Jetzt kommt die Langform. Was bedeutet das konkret? Ihr Lieben, es sind Kinder, das steckt ja auch in diesem Wort drin, schwerst mehrfach behindert. Ja. Es sind Kinder, die haben keinerlei Mobilität oder ganz stark eingeschränkt. Sie haben keinerlei Selbstständigkeit beim Außenansehen, keinerlei Selbstständigkeit beim Essen, Essensaufnahme und Trinken und der Körperhygiene. Sie haben keinerlei Kontrolle über sämtliche Körperausscheidungen. Ihr wisst, was das bedeutet. Sie haben keine Sprache, nicht mal oder oft nicht mal Sprachverständnis. Sie haben schwerste Wahrnehmungsstörungen durch geschädigte Sinnesorgane, Blindheit, Taubheit, alles ist dabei. Hinzu kommen oft medizinisch-pflegerisch starke Herausforderungen für das Personal, durch schwerste Anfallsleiden, die leider nicht immer medikamentös befriedigend zurückgedrängt werden können. Es kam dazu oft Kinder mit künstlicher Beatmung, also Tracheostoma, die durch einen Luftröhrenschnitt beatmet werden. Auch Kinder hatten wir mit künstlicher Ernährung, also PEC, Abkürzung nicht für die Bauchsonde und so weiter. Kinder, die meisten hatten schwerste Kontrakturen der Gelenke, also Versteifungen, Kontraktur heißt Versteifungen, oder Lähmungen, je nachdem, ob hyperton oder hypoton die Muskulatur war. Es kommen so ein paar Fachgriffe, aber Entschuldigung, ich habe 40 Jahre lang drin gearbeitet. Ihr Lieben, und oft war es sogar so, dass diese Kinder eine stark verkürzte Lebenserwartung hatten. Durch Stoffwechselkrankheiten, Erkrankungen und so weiter. Ja, ihr Lieben, durch die Arbeit, das kann ich mit vollem Herzen sagen, mit diesen ganz besonderen Kindern fand ich nicht meinen Beruf. Ich fand meine Berufung als gläubiger Christ durch diese Schwächsten aller Schwachen in unserer Gesellschaft. Zwei Fragen stellen sich uns natürlich heute Morgen. Die erste ist eine weltliche Frage. Die hat nicht ich gestellt. Die hat ein Journalist, ein Reporter gestellt, als er uns besuchte und einen Artikel in einer Lokalzeitung schreiben wollte. Er hat bei uns hereingeschaut in unsere Gruppe mit diesen schwerst mehrfach behinderten Kindern, ist relativ schnell wieder raus, ja, und hat mich nachher gefragt, Herr Baumann, ist das überhaupt ein lebenswertes Leben, was diese Kinder haben? Da habe ich gesagt, 100% ja. 100% ja. Die zweite Frage, die uns beschäftigt, wo finde ich darin Gott und den Glauben? Ja? Und ich werde beide beantworten. Erst habe ich eine beantwortet, 100% ja. Das ist ein lebenswertes Leben. Ihr Lieben, denn über die intakten Sinne, die ja auch noch bei den Kindern da waren, kann man solchen Kindern wirklich Lebens- und Daseinsfreude vermitteln. Oh, danke. Ich glaube, ich das Alter, nicht? Dass man ein bisschen so emotional wird, nicht? Ja. Okay. Ja. Die vorhandenen Sinnesorgane, ihr Lieben, haben wir aufgenommen als ein Medium, als ein Mittel, um solchen Kindern, müsst ihr euch mal vorstellen, die können sich ja nicht fortbewegen, sie saßen meistens im Rollstuhl, um diesen Kindern über die intakten Sinnesorgane die Welt, die sie sonst nicht erobern können wie normale Kinder, diese Welt zu ihnen zu bringen. Über die intakten Sinnesorgane. Und da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was haben wir da alles eingesetzt, ja? Was haben die alles gemacht mit diesen Kindern? Ja. Zum Beispiel, nur so, es klingt jetzt banal, aber es ist nicht banal. Wenn es so richtig mal im Sommer geschüttet hat, haben wir manchmal Kinder kurz rausgestellt, damit sie Regen erleben auf der Haut, versteht ihr?
Wir haben, das klingt jetzt ein bisschen brutal, also zumindest einzelne Körperpartien in sehr warmes Wasser und auch in eiskaltes Wasser gegeben, damit sie Unterschiede sehen, was heiß und kalt ist. Ja? Wir haben mit diesen Kindern gekocht, einfache Gerichte, und das Wichtigste war, an allen Essenssachen, ja, die wir gehabt haben, zu schmecken, zu riechen, zu fühlen und zu tasten. Wisst ihr, es ist eine ganz tolle taktile Erfahrung, sagt man da, nicht? Das ist der Tastsinn. Wenn ein Kind mal eine Kartoffel in der Hand hält, versteht ihr, solche Kinder, da kommt zu Hause niemand auf die Idee, ihnen eine Kartoffel in die Hand zu geben. Oder, das ist so eine raue Kartoffel, ja, es ist schon. Oder ein Rührgerät in die Hand zu geben, die Vibrationen eines Rührgerätes. Die Kinder haben gelacht und gejauchzt. Oder im Sommer, wenn es warm war, Schuhe aus, Strümpfe aus, auf das Gras stellen, wenn es irgendwie ging. Die haben gelacht und gejauchzt. Weil da kommt niemand zu Hause auf die Idee, versteht ihr, auf so etwas. Aber wir haben die intakten Sinne benutzt, um die Welt zu ihnen zu bringen. Da gibt es auch sogenannte Little Rooms und Snuselenräume. Hat sich jemand schon das Wort Snuselen gehört? Kommt aus dem Holländischen und heißt durch die Sinne sich wohlfühlen. Da haben wir Räume gebaut, ihr Lieben, in der Schule, Snuselenräume mit verschiedenen Lichtquellen, ja, mit Ventilatoren und so weiter, mit warmen, mit heißen Sachen, mit rauen Untergrund, mit weichem Untergrund, alles Mögliche gemacht. Und ihr Lieben, die Kinder hat das so Spaß gemacht. Versteht ihr? Mein Tag war ein erfolgreicher Tag, wenn die Kinder nicht eine Eins geschrieben haben, sondern wenn sie eine Lebens- und Daseinsfreude bekommen haben durch uns. Ein lebenswertes Leben. Halleluja. Ja, diese 5 bis 7 Sinne des Menschen, die sind so wichtig. Vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Bekannten- oder Verwandtenkreis, gerade Blinde entwickeln eine hohe Sensibilität der Sinne. Die spüren, ob jemand in den Raum kommt oder nicht. Denen kannst du nichts vormachen. Ja? Und auch der Tastsinn ist da ganz stark entwickelt, eben praktisch als Ersatz, ja, um das andere auszugleichen, dass sie nicht sehen können. Ja, ja. Ich habe noch was anderes, ich habe noch was Nettes gefunden. Ja, 6 Sinne, sagen die meisten. Ich habe noch einen 7. Sinn gefunden, dieser berühmte 7. Sinn. Ne? Das steht nämlich in der Bibel drin. Ich finde das toll, 2. Korinther 16, Vers B. Da steht, wir aber haben Christi Sinn. Halleluja. Natürlich in einer anderen Form. Ja. Es ist ja eher eine Gesinnung. Ja. Und Gott sei Dank haben wir diese Gesinnung der Liebe und der Barmherzigkeit. Gerade für solche Menschen. Halleluja. Natürlich, ihr Lieben, das ist doch klar. Das möchte ich heute Morgen ganz klar sagen. In einer Wertegesellschaft, in der der Sinn oder der Wert des Menschseins ausschließlich nach Leistung gemessen wird, da stehen solche hilfsbedürftigen Kinder, Behinderte überhaupt nicht an erster Stelle. Ganz im Gegenteil. In unserer Wertegesellschaft, ihr Lieben, da zählt doch jung sein, da zählt schön sein, fit sein, gebildet sein, eloquent zu sein. Mir gefällt dieses Wort eloquent. Das ist heute wirklich ganz hoch im Kurs. Eloquent. Eloquent heißt redegewandt. Gute Rhetorik oder so, nicht? In der Richtung geht das. Ja, wie der Apollos, nicht? In Apostelgeschichte. Der Apollos, das war so ein fitter, dynamischer, junger Mann, ja? Und der Paulus daneben eben nicht, nicht? Deshalb haben einige gesagt, ich gehöre zu Apollos, der kann besser reden, er ist eloquent, nicht? Aber er hatte eine flache Theologie. Da mussten die Apostel doch hingehen und ihn belehren. Ja, aber er war ein feuriger Evangelist. Also es ist auch gut, ja. Aber du brauchst auch Bibelschule und Glaubenskundenkurs, mein Lieber. Ja, wenn du evangelisierst. Ja, du musst schon wissen, von was du redest. Nicht? Da gibt es noch mehr wie Jesus und Errettung. Ja? Halleluja. Ja, wir haben eine Wertegesellschaft, ihr Lieben. Da zählen eben andere Dinge. Erfolgreich sein, effektiv sein, produktiv sein, immer gut drauf sein. Ihr Lieben, diese Arbeit und diese Versorgung und vor allen Dingen auch diese Pflege von schwerst mehrfach behinderten Kindern oder Behinderten überhaupt, ja, das ist im höchsten Maß personal- und kostenintensiv. Wisst ihr das? Wenn du 6 Kinder, schwerst mehrfach Behinderte hast in einer Klasse, hör mal gut zu, du Lehrer da drüben, dann hast du 6 Leute gebraucht. Für jedes Kind einen Lehrer sozusagen. Da würde die Personalabteilung so machen, ne? Was seid ihr noch bei Trost? Ja, das ist doch viel zu kostenintensiv. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Ihr Lieben, es macht, ja, es ist kostenintensiv, es macht Mühe. Ihr Lieben, solche Kinder, die steigern nicht das Bruttosozialprodukt eines Landes. Nein, sie belasten es. Ich möchte einen kleinen Ausflug mit euch jetzt machen in Statistiken. Und zwar Indexe. Zuerst kommt mal der Index der Wirtschaftsproduktivität. Wie sieht es da aus bei den Ländern? Das passt mal auf. Deutschland, man höre und staune, hat im Jahr 2023 3,77 Billionen Euro erwirtschaftet. Das ist schon mal was, nicht? Steht aber nicht unter den ersten 10 Ländern in diesem Index. Nein. Da stehen noch ganz andere davor. USA, China, wen wundert's? Katar. Die Schwerreichen da, nicht mit ihrem Erdöl. Aber auch natürlich Russland zum Beispiel. Und an erster Stelle steht Luxemburg. Die sind wohl ganz besonders heftig dabei, nicht? Gott sei Dank, ihr Lieben, es gibt noch einen anderen Index. Es gibt einen sogenannten Glücksindex. Das heißt, einen World Happiness Report. 2023. Wo waren die glücklichsten Menschen auf dieser Welt? In welchen Ländern? In keinem von diesen 10, die ich genannt habe. In keinem. Ganz vorne waren die nordischen Länder. Finnland Nummer 1. Dänemark Nummer 2 und Israel sogar auf Nummer 4, wenn gerade Frieden ist natürlich. Da gehe ich mal von aus, ja. Ein Glücksindex, ihr Lieben, das ist wichtiger wie das Bruttosozialprodukt. Die Menschen müssen sich doch wohlfühlen, sie müssen auch ein Daseins- und Lebensfreude bekommen über die Hilfe und Unterstützung eines Landes oder eines Staates, stimmt's? Halleluja. Ich möchte ein klares Statement heute Morgen abgeben. Das ist aber meine persönliche Meinung, du kannst ja zustimmen oder auch nicht. Aber mein Statement ist, die Güte eines Staates oder eines Landes sollte nicht gemessen werden an der Höhe seiner Wirtschaftsproduktion. Nein, die Güte und den Wert eines Staates oder Landes sollte gemessen werden über die Höhe seiner Ausgaben für hilfsbedürftige, kranke, schwache, behinderte und pflegebedürftige Menschen. Es ist eine Schande, es ist beschämend, ihr Lieben, wie wenig diese Menschen, die mit solchen wertvollen Kindern und Behinderten, Älteren, arbeiten, jeden Tag aufopfernd. Es ist eine Schande und beschämend, wie wenig sie verdienen. Sie sollen das Dreifache und Vierfache bekommen. Und wisst ihr was, wo das so ist? In den nordischen Ländern. Und deshalb ist der Glücksindex dort viel höher. Viel, viel, viel höher. Ihr Lieben, die Wertschätzung. Es geht mir um Wertschätzung. Versteht ihr? Die Menschen, die mit Behinderten, mit Schwerstbehinderten, überhaupt jung und alt, arbeiten, ihr Herzblut hineingeben, die werden durch das Minigehalt nicht wertgeschätzt. Und da fängt es doch schon an, die Wertschätzung. Versteht ihr? Für diese wunderbare Arbeit. Tag und Nacht musst du schwerstbehinderte Kinder versorgen. Tag und Nacht, wie kleine Babys. Und pflegebedürftige Ältere auch. Vielleicht wirst du auch mal Nutznießer von solchen sein, die da ihr Herzblut reinhängen. Ich glaube, es ist an der Zeit, ihr Lieben, dass wir heute Morgen mal einen Applaus geben für alle Pfleger, für alle, die behinderte und kranke Menschen unterstützen in diesem Land. Halleluja. Für alle Mütter, für alle Väter, die da ihr Herzblut reinhängen und ihren Kindern das möglichst schönste Leben zu bieten, ihr Lieben. Halleluja. Ihr Lieben, Fürsorge für Menschen in diesen unterschiedlichsten Nöten, das hat viel mit dem Motiv der Barmherzigkeit zu tun. Und damit sind wir bei der Gottes- und Glaubensfrage angekommen. Wie sieht denn Gott auf solche Personengruppen, solche schwerst mehrfach behinderte Kinder? Ja? Barmherzigkeit und Fürsorge und Nächstenliebe, ihr Lieben, hat allerhöchste Priorität, wisst ihr wo? Nicht in den Ländern, die ich da vorhin genannt habe, sondern im Reich Gottes. Im Reich Gottes hat es höchste Priorität. Schon im Alten Testament macht Gott den Israeliten klar, dass die hochgeschätzten Opferungen seines Bundesvolkes bei ihm längst nicht den Stellenwert hat, wie bei ihm. In Hosea 6, Vers 6 steht 6a, denn ich habe Lust, sagt Gott zu diesen Menschen, seinem Volk, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht an diesen Opferungen. Dieses Äußerliche. Diese äußerliche Opfer, da dachten sie, ja, sie machen ja zum Gott eine tolle Sache, versteht ihr? Nein, aber Gott sagt, nein, das ist nicht das Wichtigste für mich. Die Liebe ist das Wichtigste für mich. Jesus hat das noch präzisiert in der Bergpredigt und auch sonst in Matthäus 9, Vers 13 sagt er, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das hat er zu den Pharisäern ins Angesicht gesagt. Versteht ihr? Die ihm vorgeworfen haben. Was gehst denn du, du behauptest Gott zu sein, du gehst in die Häuser, in die Gassen zu diesen schlimmsten aller schlimmen Sündern, den Ausgestoßenen, den Behinderten, den von Gott verfluchten und so weiter, versteht ihr? Dann hat er gesagt, geht hin. Ihr kennt doch euer Gesetz. Ihr habt es doch studiert. Geht hin, was da geschrieben steht, Hosea 6, Vers 6. Ich habe kein Gefallen am Opfer, an diesen Opferdingen. Ja. Ich habe Gefallen an der Liebe. Wie ihr miteinander umgeht, da habe ich Gefallen. Oh, ihr Zeit, Halleluja. In der Bergpredigt stellt Jesus Barmherzigkeit ganz vorne hin, ihr Lieben. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Matthäus 5, Vers 7. Die Regierungserklärung Jesu, da steht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Seht ihr, ihr Lieben, es gibt eine allgemeine typische menschliche Sicht, die den Wert des Menschen eben ausmacht. Sie orientieren sich aber, oder die Beurteilung orientiert sich immer an dem äußeren Menschen, an seinem äußeren Erscheinungsbild, eben am Sichtbaren. Es gibt aber eine typisch göttliche Sicht, ja, die den Wert des Menschen ganz anders beurteilt. Das ist ganz wichtig. Die markanteste Aussage dazu steht im Alten Testament, 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, das ist der Prophet, der den nächsten König aussuchen soll für Israel, unter den Söhnen Isais. Sieh nicht an sein Aussehen, hat er zum Propheten gesagt, also dieser Nachfolger, die da König werden sollen, die Söhne. Und sieh nicht nach dem hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Der ist es nicht. Der Schönling, ja, der toll Aussehende, der Starke, der Große. Der ist es nicht. Denn, jetzt kommt die Begründung, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Und Leute, ich sage euch mal eins, das gehören wir alle dazu. Wie oft beurteilen wir Menschen nach Äußerem und nicht nach Innerem? Der Mensch, sagt Gott, sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Versteht ihr das Herz? Das heißt, ihr Lieben, in puncto Erwählung und Wert des Menschen kommt es bei Gott überhaupt nicht darauf an, wie schön, wie stark du bist, wie perfekt du bist, wie erfolgreich du bist, wie beliebt du bist. Gott schaut auf das Unsichtbare, ihr Lieben, auf das Innere des Menschen, auf sein Herz, wo das Leben herausquillt, sagt die Bibel. Das Leben, das so viel wichtiger ist, was im Herzen ist, das macht den Menschen lebenswert. Fazit, ihr Lieben, ein sinnerfülltes Leben ist auch ohne äußerliche Perfektion und ohne Leistungen möglich. Egal, ob du jetzt durch Krankheit entstellt bist, beeinträchtigt, behindert, egal. Es ist ein sinnerfülltes, wertvolles Leben möglich. Ich muss zum Ende kommen. Ich hätte noch viel zu sagen, ihr Lieben. Schaut euch mal Hannah und Simeon an. Lukas-Evangelium. Hochbetagte Menschen, steht so dran. Die haben sicher kein angenehmes Leben mehr, weil sie gebrechlich waren, ja? Beeinträchtigt, behindert. In der Gesellschaft waren sie sicher, oh, die gehören zum alten Eisen, nicht? Die sind ja nutzlos. Aber was zeichnete sie aus? Sie haben genau das getan. Sie haben den inwendigen Menschen. Da waren sie fit. Amen. Da waren sie super. Sie haben im Heiligen Geist gelebt. Er hat sie zum Tempel gebracht. Sie haben prophezeit. Und Eliun, dann sagt der Simeon, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Jetzt kürze ich gigantisch ab. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Hephatha heißt mein Thema. Augen, öffne dich. Es geht mir jetzt um die inneren, die Herzensaugen. Bei dir, bei allen, die hier zuhören, bei allen, die gekommen sind, auch im Livestream zu hören. Und da möchte ich dich fragen, kannst du am Ende deines Lebens genauso diese Aussage machen, dieses Bekenntnis, meine Augen haben den Heiland gesehen. Weil das ist ganz wichtig. Siehst du ihn nicht in diesem Leben, wirst du ihn nachher auch nicht sehen. Kein Himmel wartet auf dich. Nein. Gar nicht. Ihr Lieben, ohne Umkehr zu Jesus Christus, ohne Herzensglaube an dieses wunderbare Erlösungswerk am Kreuz, bist du blind in dieser Welt. Blind. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen und der Welt die Augen auftun. Über drei Dinge. Das ist das große Werk des Heiligen Geistes. Erstens über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Zweitens über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Und drittens über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist der Teufel. Und jetzt sage ich mal eine brutale Aussage. Wenn du ohne Leben, also dein Leben ohne Jesus führst, dann bist du nicht ein Kind Gottes, sondern ein Kind dieses Fürsten dieser Welt. Und da meint Jesus ganz klar den Teufel. Keine Gotteskindschaft. Ohne Jesus, verstehst du? Dann bist du blind. Die Bibel sagt, er hat den Sinn der Menschen verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. So brutal ist das, ihr Lieben. So brutal ist dieser Kampf in der geistlichen Welt. Und heute ist deine Möglichkeit, heute Morgen. Hier, wenn du hier bist, wenn du am Livestream bist, diese Situation zu beenden, einen Herrschaftswechsel zu machen. Denn die Bibel sagt, wir sind errettet aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Aber nur die, die ihre inneren Augen jetzt geöffnet haben und die verstehen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn du diesen Jesus aufnimmst in dein Leben, von Herzen glaubst, sagt die Schrift, und mit dem Munde bekennst, wirst du gerettet. Amen. Kannst du ein bisschen spielen, so ein bisschen leise noch? Jetzt passt auf. Ich möchte noch beten. Ein besonderes Gebet. Und ich möchte euch jetzt bitten, einfach eure natürlichen Augen zu schließen. Werdet mal kurz blind. Weil, wisst ihr, unsere natürlichen Augen lenken uns ab. Da will der Teufel sofort kommen jetzt und alles wieder verblenden. Und das ist mir ganz wichtig. Macht jetzt die Augen zu. Heiliger Geist, ich habe die Botschaft gebracht heute Morgen. Von Errettung und Erlösung, dass Jesus am Kreuz alles wieder gut gemacht hat. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können Gemeinschaft haben mit dem Vater. Aber es geht nur über dich, Jesus. Heiliger Geist, jetzt mach du deinen Job. Ich kann keinen Menschen bekehren, Heiliger Geist. Nur du kannst überführen. Von dieser schlimmsten der Sünden, von allen Sünden, dass sie nicht an Christus glauben. Tu dein Werk jetzt. Bring die Blinden zum Sehen. Schenke ein Hephata-Erlebnis, dass sie Buße tun und umkehren und den Herrn errettern, lösen, ihr Herz aufnehmen und von Herzen glauben und bekennen. Dann sagst du, sind sie gerettet. Herr, ich habe das Wort gegeben. Und dieses Wort, Heiliger Geist, das hast du inspiriert. Das kommt von dir. Dieses Wort, lass es jetzt wirken. Führe jetzt alle Menschen, Heiliger Geist, zur Umkehr und Bekehrung, dass sie in ihrem Innersten sprechen, ja, ich habe erkannt, ohne Jesus kein ewiges Leben, kein Himmel. Ich möchte Jesus in mein Leben jetzt aufnehmen, ganz bewusst, alle meine Schuld bekennen und ans Kreuz bringen und befreit und voller Freude in den Himmel ein Himmelsbürger sein und Abba, lieber Vater, rufen dürfen. Durch dich, Heiliger Geist. Es kann nur durch dich geschehen. Jetzt, jetzt, tu dieses Werk, Heiliger Geist. Dazu bist du in diese Welt gekommen, um das fortzuführen, was der Sohn angefangen hat. Halleluja. Amen. Amen. Könnt ihr die Augen aufmachen? Ist jemand hier, der zum allerersten Mal das bekannt hat und sein Leben jetzt bewusst Jesus gegeben hat? Ist jemand hier, der das ganz bewusst gemacht hat, der dieses Hephata-Erlebnis für sich selbst persönlich in Anspruch genommen hat? Der kann mal kurz die Hand heben. Hat das irgendjemand ganz bewusst heute Morgen gemacht? Wenn nicht, danke. Weißt du, lieber, du bist jetzt ein Bruder für mich. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Du bist kein Fremder mehr auf dieser Erde, du bist ein Himmelsbürger. Durch Jesus. Weißt du das? Weißt du, dass jetzt gerade im Himmel Partystimmung ist? Jesus hat gesagt, es wird Freude sein im Himmel bei den Engeln über einen Menschen, der sich bekehrt. Halleluja. Dann war das schon jetzt die Predigt voll in Ordnung, hat sich gelohnt. Und wenn jemand vom Livestream genauso dasselbe gemacht hat, herzlich willkommen auch du bei der Familie Gottes. Halleluja. Amen.